zu unserem Thema Christus siegt über die Sünde, 1. Korinther 15. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Sünde. Ist das nicht ein völlig überholter Begriff? Ein Wort, dem wir gern aus dem Weg gehen? In unserem Sprachschatz des Alltages findet sich das Wort Sünde nicht. Denn wir sind von diesem Wort eigentümlich berührt. Was ist Sünde? Fragen wir einmal einen studierten Mann. Vor 2 Jahren habe ich in einer Heilanstalt einen Pfarrer besucht, der Depressionen hatte und den ein Arzt dorthin eingewiesen hat. Dieser Kranke, dieser gemütskranke Amtsbruder klagte mir seine Not. Er war ein ehrlicher Mann und er wollte dem behandelnden Psychotherapeuten Sünde und Schuld bekennen, um sich zu entlasten. Da hat ihm dieser Psychotherapeut, der aus Zürich stammt, gesagt: Herr Pfarrer, Sünde gibt es nicht. Das ist ein Dressat, ein Produkt Ihrer christlichen Erziehung. Da haben Sie's. Dieser Arzt erklärte, die Sünde ist dem Mensch anerzogen, denn es gibt keine Sünde. Das ist die Antwort eines Akademikers. Was ist Sünde? Fragen wir einen jungen Maurer bei der Vesperpause an seiner Baustelle. Der junge Maurer runzelt zuerst seine Stirn und gibt dann überlegen, lächelnd zur Antwort: Sünde? Ich erinnere mich, dass meine verstorbene Großmutter gelegentlich ein solches Wort gebrauchte. Es muss wohl mit der Kirche zusammenhängen, denn der Pfarrer sprach im Konfirmandenunterricht auch davon. Aber ich habe nichts damit zu tun. Das ist die Antwort des Maurers. Was ist Sünde? Fragen wir einen jungen Mann, der eine Wochenendfahrt unternimmt. Sünde? Wenn ich mit meinem Mädchen zusammen bin oder mir einen Film ansehe, dann ist das doch keine Sünde. Was soll diese altmodische Frage? Sie sehen, es ist gar nicht so leicht, nach der Sünde zu fragen. Fragen wir einmal einen modernen Biologen. Ich las in einem Heft, in dem ein Biologe solche Fragen beantwortete. Und er sagte: Es gibt keine Sünde im Sinn einer gegen Gott begangenen Schuld, sondern höchstens eine Kontaktstörung mit der kosmischen Harmonie. Das klingt sehr romantisch und wunderbar. Haben Sie sich heute eine Kontaktstörung mit der kosmischen Harmonie geleistet? Das ist die Antwort des Biologen. Sünde. Fragen wir ein junges Mädchen danach, damit auch die Weiblichkeit zu Wort kommt. Was ist Sünde? Das Mädchen überlegt, was sie sagen soll und antwortet schließlich, Sünde? Das ist ein Diätfehler, wenn ich gegen meine schlanke Linie sündige. Damit haben sie's. Wir sind also noch keinen Schritt weiter. Darum fragen wir ruhig einmal einen Theologen. Was ist Sünde? Wenn er uns eine Antwort gibt, vielleicht etwa in dieser Form, Sünde, ein schuldhaftes Verhalten gegen Gott, ein schuldhaftes Verhalten gegen den Nächsten, ein schuldhaftes Verhalten gegen uns selbst. Sind wir damit weiter? Im Grunde genommen nicht. Denn wir haben nur das eine Wort Sünde durch ein anderes Wort schuldhaftes Verhalten ersetzt. Wir könnten natürlich auch einen Philologen fragen, was ist Sünde? Dann würde er uns beibringen, Sünde kommt von Absondern. Der Mensch, der sich absondert vom lebendigen Gott, der tut Sünde. Sie sehen an dieser Fragerei, dass es gar nicht so einfach ist, auf die Frage zu antworten, was ist Sünde? Im Grunde genommen kann uns auch kein Mensch sagen, was Sünde ist. Denn wir befinden uns ja alle in der gleichen Lage. Oft kann auch unser Gewissen uns keine Auskunft geben, was Sünde ist. Denn man kann sein Gewissen totschweigen, abstumpfen. Und oft gelingt es auch dem Wort Gottes nicht, uns beizubringen, was Sünde ist. Denn man kann 50 Jahre lang das Wort Gottes hören und dennoch geistlich tot bleiben, innerlich verhärtet sein und blind gegen das, was Gott uns sagen will. Vielleicht haben wir eine formale Erkenntnis der Sünde, sodass wir rein theoretisch angeben können, Mord ist Sünde, Ehebruch ist Sünde, Unzucht ist Sünde, Geiz ist Sünde, Hochmut ist Sünde. Aber solche Feststellungen trifft man auch nur im christlichen Raum. Wenn Sie mit mir zu den Indianern gehen am Amazonas, der sagt nicht, Ehebruch ist Sünde. Das ist bei den Indianern eine Selbstverständlichkeit, dass ein Indianer 20, 30, 40, 50, 80, 100 Frauen hat, wenn er einmal 30 oder 40 Jahre lang verheiratet ist. Es gibt Indianer, die jeden dritten Monat eine andere Frau haben. Die können also nicht diese Aussage machen, Ehebruch ist Sünde, Vielweiberei ist Sünde. Das ist Stammesordnung. Wer will etwas dagegen sagen? Sie sehen, wir sind mit dieser Frage, was ist Sünde, in einer Sackgasse. Von Menschen lassen wir uns kaum etwas sagen, denn der uns sagen will, was Sünde ist, der steckt ja auch drin. Wenn wir Pfarrer von der Sünde reden, dann ist uns bewusst, dass wir auch Sünder sind. Von unserem Gewissen lassen wir uns auch nicht sagen, denn das Gewissen schweigen wir tot. Und gegen das Wort Gottes sind wir abgestumpft. Wir nehmen manche Dinge zur Kenntnis, aber sie erreichen uns nicht im Kern unseres Wesens. Wir sind also in einer großen Verlegenheit. Wer will uns sagen, was Sünde ist? Nun, ihr Freunde, es gibt eine Stelle, die uns beibringen kann, was Sünde ist. Gehen wir einmal dieser Stelle nach. Suchen wir sie auf. Es gibt Männer in der Kirchengeschichte, es gibt Männer in der Bibel, die mit dieser Stelle in Berührung gekommen sind. Wenn zum Beispiel der Dichter sagt, wenn mich die Sünden kränken, o mein Herr Jesu Christ, so lass mich wohl bedenken, wie du gestorben bist, dann ist der Verfasser dieses Liedes wohl mit dieser einen Stelle in Berührung gekommen, die ihm gezeigt hat, dass er ein Sünder ist. Vielleicht finden wir am schnellsten den Weg zu dieser einen Stelle, wenn wir etwa die Bußpsalmen eines König Davids lesen. Dieser König, der in seinem Begehren so ungestüm und so sicher war, dass er einen Menschen umbringen ließ, dass er sich eine fremde Frau aneignete. Dieser König kam mit der einen Stelle in Berührung, als ihm der Prophet Nathan sagte, du bist der Mann, du bist Mörder, du bist Ehebrecher. Das hat der König nicht erwartet, dass einer seiner Untertanen diese Kühnheit besitzt, diese Vollmacht, ihm die Larve vom Gesicht zu reißen. Es war nicht das Wort Nathans, das ihn erschrecken ließ. Es war die geistliche Vollmacht, die geistliche Gewalt, die hinter dem Wort des Propheten stand. Oder denken wir an den Propheten Jesaja, Jesaja 6, Priester am Tempel, ein untadeliger Mann, niemand konnte ihm etwas Böses nachsagen, eine gottesfürchtige Priestergestalt am Tempel in Jerusalem. Und dann kam diese eine Stunde, wo dieser Jesaja die Gegenwart Gottes erlebt hat. Und er rief aus, weh mir, ich vergehe. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Wer hat das gesagt? Ein Priester? Ein Theologe? Ein gottesfürchtiger Mann? Weh mir, ich vergehe. Ich kann vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Sie sehen, man kann auch als Priester und Theologe vor dem Angesicht Gottes zusammenbrechen. Ich habe in diesen Tagen einmal abends das Buch empfohlen, Von der Herde weg. Dieses Buch ist geschrieben von einem evangelischen Pfarrer einer deutschen Auslandsgemeinde in Südafrika. Dieser Mann ist mein Freund. Ich war bei ihm in Südafrika. So Gott will, werde ich im Herbst ihm auch eine 8-tägige Bibelwoche halten in der Provinz Natal in Südafrika. Die Geschichte dieses deutschen Auslandpfarrers ist etwas ganz Außerordentliches. Denn er hat das Gleiche erlebt wie dieser Prophet Jesaja. Dieser Pfarrer war erst jahrelang Missionar. 8 Jahre. Und dann war er 7 Jahre Pfarrer einer deutschen Gemeinde. Und nach 15-jähriger Amtstätigkeit brach dieser evangelische Pfarrer vor dem Angesicht Gottes zusammen. Weh mir, ich vergehe, ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Er wollte überhaupt nicht mehr auf die Kanzel, weil er durch die Gegenwart Gottes zerschlagen und zerbrochen worden war. Und er ist heute ein gesegneter Zeuge Jesu. Er ist auch zum Evangelist geworden. Er schreibt es in diesem Buch ganz offen. Erst nach 15-jähriger Amtstätigkeit hat ihm Gott die Augen geöffnet. Da hat er entdeckt, dass er nicht nur der Herr Pfarrer ist, sondern ein elender Sünder. Und das ist eine gewaltige Entdeckung. Mir blieb diese Entdeckung auch nicht erspart. Ich wäre auf keiner Kanzel, wenn der Herr Christus nicht in mein Leben hineingetreten wäre und hätte mir nicht gezeigt, dass ich ein elender, verlorener Mensch bin. Ich habe Ihnen gar nichts voraus. Nichts. Denn Gott hat mir auch den Spiegel vorgehalten und mir gesagt, dass ich es überhaupt nicht wert bin, auf eine Kanzel zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Welches ist die Stelle, die uns sagen kann, was Sünde ist? Der Heilige Geist. Er hält uns den Spiegel vor. Er rupft uns die frommen Federn. Er zieht uns die fromme Maske vom Gesicht. Er lässt uns vor dem Angesicht Gottes zusammenbrechen unter der Macht unserer dunklen Vergangenheit und Schuld. Das ist diese unheimliche Stelle. Der Geist Gottes, der schon viele stolze Menschen zur Strecke gebracht hat. Denken wir etwa an den Apostel Johannes, dort in Offenbarung Kapitel 1. Johannes sagt, da ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Wie ein Toter. Wer hat das erlebt? Der Apostel Johannes. Eine Gestalt, von der das Neue Testament nichts Böses zu berichten weiß. Diese geheiligte Persönlichkeit, in der Nachfolge Jesu gereift. Und er sagt, da ich ihn sah in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, brach ich zusammen und fiel zu seinen Füßen wie ein Toter. Der Heilige Geist allein ist imstande, uns zu zeigen, was Sünde ist. Aber hier geht es nicht um Neutralität. Er zeigt uns nicht, was Sünde ist. Er zeigt uns, dass wir Sünder sind vor ihm und nicht bestehen können. Wir könnten die ganze Bibel durchgehen. Denken Sie an Petrus. Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denken Sie an den Zöllner. Gott sei mir Sünder gnädig. Wer kann vor diesen Feueraugen bestehen? Der Geist Gottes führt uns in die Sackgasse hinein, aus der wir nicht mehr herausfinden. Vielleicht geht's uns dann wie David: Herr, wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Es geht hier um Gottes Unentrinnbarkeit, um Gottes Allgegenwart. Du umgibst mich von allen Seiten. Wir können dem lebendigen Gott nicht fliehen. Wie sehr wir auch die Fluchtversuche ausprobieren. Und das wäre mein Gebet heute Abend, dass es dem Geist Gottes gelingt, uns den Spiegel vor die Augen zu halten. Dass es dem Geist Gottes gelingt, uns zur Strecke zu bringen. Dass es uns geht wie dem Jesaja: Wie mir, ich vergehe. Dass es uns geht wie dem Johannes: Wie ein Toter vor seinem heiligen Angesicht. Erst das ist der Ausgangspunkt, dass wir mit Gott ins Reine kommen. In der Apostelgeschichte 24 wird von Felix und Drusilla erzählt, als der Apostel Paulus diesem Römer die Botschaft von Christus verkündigt, da erschrak Felix. Felix erschrak, so berichtet der Evangelist Lukas. Das große Erschrecken kam über ihn. Und um dieses große Erschrecken bitte ich den lebendigen Gott, dass dieses große Erschrecken hier über diese Kirche kommt, über diese Gemeinde, dass wir in unserem Stolz und in unserem Dünkel einmal zerbrochen und zerschlagen werden. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe, die der Heilige Geist an uns übt, dass er uns unsere Sünde zeigt. Denn dann bliebe uns nur die Verzweiflung übrig. Gott will uns aber nicht in der Verzweiflung lassen. Er will uns nicht dem Tode überlassen, sondern will uns herausführen. Das ist das zweite Amt des Heiligen Geistes, dass er uns den Weg aus der Sünde und den Weg zur Überwindung der Sünde zeigt. Der Heilige Geist richtet unseren Blick auf Christus. Er strahlt mit seinem Licht Christus an. Das ist sein Amt, seine Funktion, Jesus zu verklären. Diesen Mann der Schmerzen, diesen Mann vom Kreuz, dass er uns ihn so verklärt, dass wir einfach wie von einem gewaltigen Magnet in sein Licht gezogen werden. Dieser Jesus ruft uns zu: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich weiß und bin mir bewusst, dass ich als Pfarrer und Evangelist überhaupt nicht in der Lage bin, das Bild Jesu so zu zeichnen, wie es richtig wäre. Ich kann das nicht. Das kann eben nur der Heilige Geist. uns die Gestalt Jesu groß zu machen, dass wir von diesem Jesus nicht mehr loskommen. Wir können nur mit ganz primitiven Bildern von diesem Jesus reden. Ich habe heute Morgen in der Predigt gesagt, dass ich in der weiten Welt schon mehrmals auf die Menschenopfer gestoßen bin. Es gibt bei verschiedenen Indianerstämmen in Südamerika heimlich noch Menschenopfer. Mir ist das manches Mal von den Missionaren erzählt worden. Ja, man bekam sogar Fotografien zu sehen. Nun lassen Sie mich von einem Beispiel aus Afrika erzählen. Einer der Negerstämme hatte vor dem Auftauchen eines Missionars in ihrem Stamm ein sogenanntes jährliches Versöhnungsopfer. Das gleiche habe ich auch bei den Indianern, bei den Dehuelches im südlichen Argentinien wiederum erzählt bekommen, auch von Missionaren. Versöhnungsopfer, die bis vor wenigen Jahren noch durchgeführt wurden, bei den Dehuelches manchmal heute noch. Ich habe von den Dehuelches in einem Kapitel in dem Buch Jesus auf allen Kontinenten berichtet. Was machen diese Stämme? Einmal im Jahr ist ein großes Versöhnungsfest des Stammes. Der Stammespriester sucht einen geeigneten Mann des Stammes aus, der als kultisches Opfer sterben soll für die Sünden des Stammes. Unter rituellen Gesängen wird dieser Mann vorbereitet für sein hohes Amt, und es gilt als ganz große Ehre, wenn einer dazu ausersehen wird. Dieser Mann wird mit großen Ehren im Stamm herumgeführt, in Festkleidern. Er wird geschmückt, er wird gesalbt, zubereitet. Und dann kommt der Versöhnungstag. Der Mann wird auf eine Tragbahre gelegt und Männer des Stammes tragen ihn durch alle Dörfer des Stammes. Und dann laufen die Menschen hinterher und sie rufen ihm nach: Nimm unsere Sünde mit! Nimm unsere Sünde mit! Und dieses Opfer wird hinausgebracht und dann von einem hohen Felsen aus in einen reißenden Bach geworfen, wo er ertrinkt. Denn er wird vorher ganz verschnürt, dass er nicht schwimmen kann. Das ist der Versöhnungstag des Stammes. Liegt darin nicht unausgesprochen und unbewusst ein Hinweis auf das Lamm Gottes? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Diese Neger und dort bei den Dehuelches, diese Indianer, wissen nichts von Christus. Sie nehmen einen Menschen als Opfertier, als Schlachtopfer, mit dem Wunsch, er soll ihre Sünde mitnehmen in den Tod. Damit haben sie einen kleinen Hinweis auf das, was Christus, das Schlachtopfer der ganzen Menschheit, für uns getan hat. Nimm meine Sünde mit. Christus hat sie mitgenommen. Er hat sie am Kreuz abgelöst durch seinen Tod. Er hat mit seinem Leib und Leben all die Schuld bezahlt und alle Herrschaftsrechte Satans abgelöst durch sein Sühnopfer. Und das macht uns der Heilige Geist klar. Sieh, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wir können nur in Bildern und Gleichnissen von diesem gewaltigen Geschehen des Kreuzes reden. Lassen Sie mich noch ein Bild bringen. Viele unter uns werden sich noch erinnern, dass bei dem Angriff gegen Norwegen ein deutscher Kreuzer im Oslofjord torpediert worden ist. Das Schiff sank innerhalb einer halben Stunde und liegt heute noch auf dem Grund des Oslofjordes. Und die Norweger haben heute, nach 30 Jahren, nach 25 Jahren, große Sorgen um dieses deutsche Schiff. Warum? Die Öltanks des deutschen Schiffes waren voll. Die Öltanks sind unter Wasser jetzt durchgerostet. Und man erwartet, dass diese paar Millionen Liter Öl jetzt an die Oberfläche kommen. Und dass es ein großes Fischsterben im Oslofjord gibt. Als ich in Oslo war, haben sie mir das erzählt, dass das deutsche Schiff ihnen großen Kummer bereitet, wegen dieses Öls, das sie jetzt in den nächsten Jahren erwarten. Als dieses Schiff unterging, sprangen die deutschen Soldaten über Bord. Manche hatten einen Rettungsring, die meisten aber nicht. Sie kamen gar nicht mehr recht dazu, die Boote zu Wasser zu lassen, weil das Schiff unerhört rasch sank. Und in dem Wasser schwamm auch eine Rotkreuzschwester. Sie hatte einen Ring, einen Rettungsring. Und da sah diese Rotkreuzschwester in der Nähe einen Soldaten vorbeischwimmen, den sie kannte. Er war ein Vater von 4 Kindern. Und die Schwester gab diesem Soldaten den Ring und sagte, für dich ist es wichtiger, dass du heimkommst zu deiner Frau und den 4 Kindern. Ich stehe allein. Der Soldat nahm den Ring, die Schwester ertrank. Der Soldat kam mit dem Leben davon. Das war Stellvertretung. Ein kleiner Hinweis auf das, was Christus tat. Stellvertretung. An unserer Stelle hing er am Kreuz. An unserer Stelle floss sein Blut. Er hat den Preis bezahlt. Er ging verloren, damit wir gerettet sind. Er hat die Schande durchstanden bis zum Äußersten, damit wir vor Gott zur Ehre kommen. Das ist dieser Mann, der allein mit unserer Sünde fertig wird. Und darum kann natürlich der Apostel Paulus jubilieren. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg über die Sünde ist da. Nicht durch unsere moralischen Anstrengungen, nicht durch eine treue Kirchlichkeit. Der Sieg über die Sünde ist da, allein durch den Sohn Gottes. Und wenn der Sieg da ist, haben wir die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Ich war vor 2 Jahren bei den Batak, einem Stamm in Indonesien. Diese Batak verehren heute noch einen großen Missionar, der natürlich schon Jahrzehnte nicht mehr lebt. Es ist Nommensen, der den Beinamen hat, Apostel der Batak. Als dieser Missionar den Boden von Sumatra betrat, da sagte er, ich beginne hier eine Schlacht, die durch Jesus Christus schon längst gewonnen ist. Wenn der Sieg da ist, dann gilt es, das Feld einzunehmen, sich anzueignen im Glauben, was Christus für uns erworben hat. Das bringen unsere Dichter in vielfältiger Weise zum Ausdruck. Lassen Sie mich noch einmal das Lied nennen, das ich so oft vor mich hinsinge, wenn ich hinter dem Steuer meines Wagens sitze. Wenn mich die Sünden kränken, o mein Herr Jesu Christ, so lass mich wohl bedenken, wie du gestorben bist, und alle meine Sünden Last am Stamm des heiligen Kreuzes auf dich genommen hast. Oder den Paul-Gerhardt-Vers, den wir heute Morgen gesungen haben, der Grund, darauf ich gründe, ist Christus und sein Blut. Das ist das neue Fundament für ein neues Leben. Der Sieg Jesu über die Sünde der Welt, der Sieg Jesu über die Sünde meines Lebens. Die Männer der Bibel haben das viel realer genommen als wir. Wir haben uns zu sehr darauf verlassen, dass wir Sünder sind und Sünder bleiben. Jawohl, stimmt das. Ich denke nicht daran, etwa den Satz der reformatorischen Theologie umzustoßen, Justus simul peccator, gerecht und zugleich Sünder. Ich vertrete nicht die Lehre der Sündlosigkeit, wie es die Schwarmgeister verkünden. Ich weiß, dass ich ein elender Mensch bin und bleibe bis zum letzten Atemzug. Aber wir haben uns zu sehr damit beruhigt. Es war für uns irgendwie eine fromme Beruhigungspille. Nun ja, wir sind Sünder und bleiben es auch. So haben die Männer der Bibel nicht gesprochen. Paulus sagt in Römer 6, 12, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Wenn einer vor seiner Bekehrung ein Säufer war, dann kann er nach seiner Bekehrung nicht ein Säufer bleiben, weil Christus auch von der Trunkenheit erlöst. Wenn einer vor seiner Bekehrung ein vielfältiger Ehebrecher war, dann kann er nicht nach seiner Bekehrung ein vielfältiger Ehebrecher bleiben. Denn Christus macht auch von diesen sündigen Gewohnheiten frei. Petrus sagt in 1. Petrus 1, 18, wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst seid, von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Es geht nicht, dass wir uns einfach damit rechtfertigen, es ist nun mal mein Charakter, es liegt nun mal in der Familie, es sind halt die Lebensgewohnheiten meiner Eltern und Großeltern gewesen. Die Apostel haben in einer ganz anderen Weise vom Sieg Jesu über die Sünde gesprochen. So sagt Paulus wiederum, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid Lasset die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib. Das sind die Töne, die Paulus im Römerbrief und im Korintherbrief anschlägt. Nun stehen wir aber vor einer neuen Erkenntnis. Was nützt es mir, wenn ich großen Hunger habe und ein anderer hat das Brot? Was nützt es mir, wenn ich einen großen Durst habe und andere haben das Wasser? Was nützt es mir, wenn andere etwas wissen vom Sieg und wir wissen es nicht? Es geht doch darum, dass wir einen Zugang finden, dass wir einen Anschluss finden an diese vollbrachte Erlösung, dass wir real daran teilhaben dürfen. Denn das ist die Wahrheit, die Paulus im Korintherbrief ausspricht. Er sagt nicht, Gott sei Dank, wir müssen uns damit abfinden, dass wir eben Niederlagen hinzunehmen haben. Er sagt, Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt. Nicht alle Zeit Niederlagen, sondern alle Zeit Sieg. Auch ohne, dass man Schwärmer ist und trotz des Bewusstseins, dass wir Sünder bleiben, so gibt es dennoch ein Siegesleben, ein Überwinderleben. Wie kann das aussehen? Lassen Sie mich aus meiner Arbeit als Seelsorger berichten. Es gibt Siege auf der äußeren Front und es gibt Siege auf der inneren Front unseres Lebens. Ich möchte Ihnen das Erlebnis eines meiner Freunde erzählen. Ich will wieder vorausschicken, ich habe Genehmigung, es öffentlich preiszugeben. Ich habe von dem Freund damals auch die Druckerlaubnis erhalten. Das Beispiel ist auch gedruckt. Ich hatte in meiner Gymnasiastenzeit einen treuen Kameraden, der auf dem Gymnasium neben mir saß. Wir waren unzertrennliche Freunde. Nach dem Abitur haben wir zusammen Theologie studiert. Bei Kriegsausbruch kamen wir beide zum fliegenden Personal. Wir waren also beide Flieger im letzten Krieg. Allerdings, mein Freund kam nicht mehr aus dem Krieg heim. Er ist über Russland abgeschossen worden. Mich hat Gott bewahrt. Und von diesem Freund, der abgeschossen wurde, möchte ich Ihnen eine ganz verrückte Geschichte erzählen. Er war von zu Hause aus ein bettelarmer Student, hatte kein Geld zum Studieren und hat deshalb in den Semesterferien Arbeit angenommen. Manchmal in einer Fabrik, einmal aber auch auf einem Hofgut in Ostpreußen, wo er beim Einbringen der Ernte half. Es war eine Studentengruppe von 20 Studenten und darunter war ein einziges Mädchen, eine Medizinstudentin. Und dieses Mädchen war ein ganz schamloses Frauenzimmer. Anders kann man es nicht sagen. Sie hat systematisch einen Studenten nach dem anderen verführt. Sie machte ganz dreckige sexuelle Witze. Mein Freund hat sie ihr oft verwehrt und hat sie beschworen bei allem, was einem Mädchen heilig sein konnte. Diese Mädchen war nicht heilig. Hinter dem Rücken meines Freundes hat sie oft geprahlt und gesagt, den keuschen Josef kriege ich auch noch herum. Er hieß nicht Josef, er hieß Adolf, aber sie verglich ihn mit Josef in Ägypten. Es war an einem heißen Erntetag, schon abends 11, weil es so schwül war, hat mein Freund die Fenster offen gelassen. Da hört er plötzlich im Dunkeln Schritte im Zimmer. Er drückt auf den Lichtschalter und da saß die Studentin schon an seinem Bett. Nur ganz notdürftig begleitet. Es gibt also auch Mädchen, die fensteln und nicht bloß Burschen, die fensteln. Mein Freund hat mir ein paar Tage später sofort geschrieben, hat mir das Erlebnis mitgeteilt und gesagt, es war die erste große Versuchung seines Lebens. Denn wir Menschen sind alle aus Fleisch und Blut, wir sind keine Holzklötze. Und für ihn war es eine Anfechtung. Er schaute aber in diesem Augenblick auf das Kreuz Jesu. Und er dachte an seine Eltern daheim, die täglich ihre Knie beugten und für ihre Kinder beteten. Sein Vater war nämlich ein Gemeinschaftsmann. Sie hatten die Stunde, die Gemeinschaft im Haus. Und er dachte daran, dass seine Angehörigen täglich für ihn beteten. Und dann schob er das Mädchen zur Türe hinaus, schloss Türe und Fenster und war durch Gottes Gnade bewahrt geblieben. Das war ein Sieg. In Offenbarung 11, Vers 12 heißt es, sie haben Satan überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das war ein Überwinden, ein Siegesleben. Tausend andere junge Männer hätten in einer solchen Lage kläglich versagt und hätten Schiffbruch gelitten. Er hat durchgehalten, weil vom Kreuz von Golgatha her ihm die Kraft zuströmte zu einem solchen Sieg. Sie sehen, es gibt Siege. Siege auf der äußeren Front. Ich müsste noch etwas erzählen, was auf ähnlicher Ebene liegt. Ich war 6 Jahre lang Jugendpfarrer in Mannheim und habe viele Jugendfreizeiten gehalten. Auch Jugendfreizeiten im schwäbischen Gebiet. Und da ist mir eine Freizeit in Erinnerung. Da war ein Jugendleiter dabei. Ich weiß nicht mehr genau, war er aus Stuttgart oder war er aus Esslingen. Ein junger Mann von Beruf Schlosser. Ein ganz derber, kräftiger, starker Kerl. Seine Kameraden haben ihm nachgesagt, wo er hinhaut, wächst kein Gras mehr. Und es war ein origineller junger Mann, der eigene Jugendgruppe leitete. Er war als Schlosser in einem Betrieb, also entweder Stuttgart oder Esslingen. Und wie es ja heute in unseren Fabriken zugeht, auch in dieser Maschinenfabrik, wo dieser junge Mann arbeitete, herrschte unter den Arbeitern, unter der Belegschaft, eine ganz schwüle sexuelle Atmosphäre. Mir wird das oft gebeichtet. Und manchmal haben Eltern ihre Sorgen, wenn die Jungs oder wenn die Töchter in einer solchen Firma arbeiten. Weil in diesen Fabriken oft eine ganz gewaltige Verführungsmacht die jungen Menschen umgarnt und umstrickt. Und dieser Jugendleiter erlebte es mit, dass an jedem Montagmorgen die Arbeiter von ihren Sonntagserlebnissen berichteten. Und es war so, dass die Verheirateten oft die dreckigsten Geschichten erzählten. Dem jungen Mann wurde das allmählich zu viel und er nahm sich all diese Schwätzer einmal vor und fragte sie, würde es dir Spaß machen, wenn dein Sohn auch einmal in dieser Weise seine sexuellen Erlebnisse in der Fabrik preisgibt? Oder wolltest du haben, dass deine Schwester so behandelt wird, wie du etwa gestern dieses Mädchen behandelt hast. Er hat es versucht, ging von Mann zu Mann. Und bei vielen erreichte er, was er wollte. Sie haben in Zukunft darauf verzichtet, ihre schwülen Geschichten am Montagmorgen preiszugeben. Nur bei einem ist es ihm nicht gelungen. Es war ein Verheirateter, ein ganz übler Stänkerer, der sich groß tat mit seinen Ehebruchsgeschichten, die er sich am Sonntag geleistet hat. Der junge Mann hat dem Verheirateten gesagt, du, jetzt sage ich dir mal Folgendes. Alles, was du jetzt am Montagmorgen erzählst, erzähle ich deiner Frau. Auch das ließ ihn unberührt. Der junge Mann hat immer überlegt, wie könnte ich denn diesem Burschen einmal das Maul stopfen? Und da kam er auf eine ganz originelle Idee. Von mir aus dürfen Sie es nachmachen, aber ich möchte hinterher keine Rechnungen bezahlen. Er ging in der Vesperpause los und hat sich einen Pfund Limburger Käse gekauft. Und zwar von der Sorte, die marschiert. Und als der Mann einmal rausging zur Toilette, ging er hin und hat ihm den 3 Priemen seiner Maschine mit dem Limburger Käse einmassiert und eingestrichen. Als der reinkam und die Transmission wieder anlegt und die Maschine fängt an zu laufen, wurde natürlich der Käse warm und alles spritzte in die Gegend. Käse und Öl vermischt, die richtige Geruchsmischung. Und er hat geflucht und getobt. Und dann ging der junge Mann hin und sagt, siehst du, so wie jetzt deine Ecke stinkt, so stinken deine Redensarten. Das hat gewirkt. Ein drastisches Mittel. Es passt zu diesem Jugendleiter, denn er ist ein derber Patron. Aber Gott gebraucht ihn. Auch das ist Sieg auf der äußeren Linie. Ich habe Ihnen nun das Beispiel von 2 jungen Männern gezeigt, die nicht nur damit zufrieden waren, dass sie sonntags in die Kirche gehen und auch zu einer Jugendgruppe gehören, sondern dass sie im Alltagsleben hinstehen für ihren Glauben. In ihrem Leben spürt man etwas von dieser Siegesmacht, von dieser Überwinderkraft, die uns zugesagt ist im Neuen Testament. Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt. Alle Zeit Sieg, auch gerade an unserem empfindlichsten Punkt. Da, wo wir am meisten versagen, da, wo wir charakterlich am schwächsten sind, da will sich Christus verherrlichen. Es gibt Männer, die leiden dauernd unter ihrem Jähzorn. Es gibt Frauen, die leiden dauernd unter ihrer Empfindlichkeit. Es gibt Menschen, die leiden dauernd unter ihrer Kritisiersucht, unter ihrem pharisäischen Richtgeist. Da, wo wir am schwächsten sind, will Christus sich am herrlichsten erweisen. Es gibt auch Siege auf der inneren Front. Mir ist ein Erlebnis aus Graz, aus Österreich, unvergesslich geblieben. Ich habe es schon manches Mal erzählt. Ich habe in Graz 2-mal evangelisiert und da hatte ich gewöhnlich die Hälfte Katholiken in der Kirche. Da konnte ich also nie ein Wort sagen, etwa gegen die katholische Kirche, weil immer die Hälfte Katholiken da saßen. In Österreich haben die Katholiken keine Evangelisationen, in den katholischen Kirchen meistens nur die Messe, nur sehr wenig Wortverkündigung. Und wenn man in katholischen Ländern evangelisiert, dann hat man oft viele Katholiken unter der Kanzel. Nach einem solchen Vortrag in Graz kam also eine Katholikin auf mich zu und sagt, Herr Pfarrer, ich möchte Ihnen mal etwas erzählen. Sie sagt, ich bin Hausbesitzerin,
Ich habe 6 Mietparteien im Haus, aber eine Mieterin, die setzt mir seit Jahren unheimlich zu. Sie sagt, die hat ein freches Mundwerk. Die weiß alles besser. Sie plagt mich, sie schikaniert mich. Was sie überhaupt mir nur Böses antun kann, das tut sie. Die Hausbesitzerin sagte, ich bin schier am Verzweifeln. Und ich wusste oft nicht mehr, was ich noch tun sollte. Man kann nicht einfach freche Mieter an die Luft setzen, denn Mieterschutz gibt's in allen Ländern. Kündigen Sie einen Mieter, es kann 2 Jahre gehen, bis Sie ihn draußen haben. Und dieser Hausbesitzerin ist auch nicht gelungen. Sie hat die Frau nicht rausbekommen. Dann sagt sie, ich habe es auf andere Weise versucht. Zunächst einmal hat sie als erste Lektion gelernt zu schweigen. Das will enorm viel heißen, wenn eine Frau schweigen lernt. Das ist schon sehr viel. Das hat sie als erstes gelernt, zu schweigen. Nicht mehr rauszugeben, nicht mehr zurückzuzahlen. Und dann hat sie eine zweite Lektion gelernt. Sie sagte, ich habe im Gebet immer dem Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, es muss alles zuerst an dir vorbei. Du stehst zwischen der Frau und mir. Was auf mich zukommt, ist an dir vorbeigegangen und dann hat es schon seine schlimmste Kraft verloren. Diese Lektion gab mir eine Katholikin, diese katholische Frau in Graz. Jesus steht zwischen den Menschen und mir. Alles, was sie mir Böses zufügen wollen, geht zuerst an Jesus vorbei. Er hat's mitgehört. Er empfindet mit, was diese Frau mir antut. Das ist wahrhaftig ein neutestamentliches Rezept, auch wenn es aus dem Mund einer Katholikin kommt. So haben die Jünger Jesu es verstanden, was ihr Herr ihnen beigebracht hat. Hat nicht Jesus seinen Jüngern diese Lektion erteilt bei der Fußwaschung? Bereit sein zum niedrigsten Weg, den untersten Weg gehen. Das hat Jesus seine Jünger gelehrt. Und das ist die Lektion, die wir bis heute noch zu lernen haben. Den untersten Weg. Dann trifft es uns nicht mehr. Wer diese Lektion lernt, der wird wahrhaftig innerlich froh. Und er weiß etwas vom Geheimnis des Sieges. Ich habe in den letzten Wochen in meiner privaten Bibellese auch diese Lektion neu sehen gelernt. Die Lektion, die ich eben von dieser Katholikin in Graz erzählte. Ich las nämlich die Geschichte, wie der Prophet Elia ausgerissen ist vor der Königin Isabel. Isabel hat geschworen, Elia, Gott tue mir dies und das, innerhalb von 24 Stunden bist du ein toter Mann. Elia wurde also tödlich bedroht. Und er floh in die Wüste, weil er Angst hatte vor den Drohungen dieser rabiaten Frau. Und dort lag er nun in der Wüste unter dem Wacholder und sagte, Gott, ich hab genug. Nimm meine Seele. Lass mich sterben. Ich mag nicht mehr. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich halte diesen Terror dieser Frau nicht mehr aus. Herr, mach ein Ende mit mir. Das war die Verfassung dieses Mannes. War das ein Sieg? Nein, das war eine Niederlage. Dieses gottlose Weib Isabel hat dem Propheten Elia eine Niederlage beigebracht, dass dieser Mann abschaltete und Schluss machen wollte. Und die hat Gott seinen Knecht herausgerissen aus dieser Verzweiflung. Ein Engel Gottes rührt ihn an und er sagt ihm, Elia, steh auf, iss, trink, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia isst,
Elia trinkt, marschiert los
und marschiert
zur Speise 40 Tage lang.
Das war dieses Brot, dieses Manna vom Himmel, das ihm solche Kräfte einflößte. Diese Stimmung der Niederlage, diese Stimmung der Verzagtheit, überwunden dadurch, dass Gott ihm neue Kraft schenkte. Der Engel Gottes stellte die Berührung, den Kontakt her zur Welt Gottes. Und das gab dem Elia wieder neuen Mut. Das flößte ihm wieder diese Siegesstimmung ein. Damit, ihr Freunde, bin ich beim Letzten, was ich sagen will. Wenn wir abgewirtschaftet haben, abgewirtschaftet durch unsere eigene charakterliche Schwäche, durch unser Versagen, abgewirtschaftet durch unsere Niederlagen, dann geht es um das Geheimnis, dass der Kontakt mit der oberen Welt hergestellt wird. Und dann strömen uns neue Kräfte zu, die Kräfte der ewigen Welt. Und dann werden wir aus all unserer Schwachheit herausgerissen, haben neuen Mut und wagen es, aufs Neue dem Herrn Jesus zu folgen. Dieses Geheimnis soll Gott uns erschließen, dass uns Gemeinschaft, Kontakt, Berührung mit der Welt Gottes gegeben wird. Und das ist geschehen, dadurch, dass Gott seinen Sohn uns gegeben hat. Wer das im Glauben annimmt, sein Leben dem Herrn Jesus ausliefert, dem wird das Geheimnis der Vergebung der Sünde erschlossen und das Geheimnis eines Siegeslebens. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Luthers Lieblingspsalm war der Psalm 118. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Oder Psalm 84, Vers 7. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Nicht eine Niederlage nach der anderen, sondern ein Sieg nach dem anderen. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft der oberen Welt, die da ist für uns. Der Herr Jesus sagt, siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Jesus hat uns die Chance des Sieges gegeben. Nehmen wir diese Chance im Glauben wahr. Amen. Wir bleiben sitzen zum Gebet. Herr Jesus, in dieser Stunde beugen wir uns unter unserer Sünde. Wir beugen uns unter all unseren Niederlagen. Herr, wie oft haben wir dir Schande bereitet. Wir danken dir aber, dass du am Kreuz fertig geworden bist mit unserer Schuld. Und wir bitten dich, schenk uns dieses Siegesleben durch deine Gnade. Amen. Amen.